Ich bin beunruhigt. So startet das neue Buch von Inke Humbel. Kindern fehlen heute wichtige Fähigkeiten, die in diesen Zeiten unabdingbar sind. Das merkt sie vor allem in ihren Beratungen. Ich bin ja im echten Leben Inkes Lektorin und ich muss sagen, hui, am Anfang hatte ich ein bisschen Schiss. Was kommt da auf mich zu? Lese ich jetzt gleich, was ich als Mama alles falsch mache? Aber mitnichten. Und das hätte ich eigentlich wissen können, so gut wie wir uns mittlerweile kennen. Inke schafft es, dass man sich als Leserin niemals angeklagt oder verurteilt fühlt, sondern immer an die Hand genommen. Sie unterstützt Eltern mit diesem Buch dabei, beziehungsorientiert zu bleiben, ohne das eigene Kind überzubehüten. Denn sie schreibt auch, ich bin stolz. Inke ist stolz darauf, dass wir die Härte, die Kindererziehung so lange geprägt hat, immer mehr hinter uns lassen. Es ist nicht einfach, Eltern zu sein in einer von Krisen geprägten Zeit mit oftmals stark belasteten Kindern und Familien. Aber Inke zeigt in ihrem neuen Buch Zu viel des Guten, zu wenig fürs Leben, wie wir es schaffen können, unseren Kindern das mitzugeben, was sie heute fürs Leben brauchen. Ohne dabei die Bedürfnisse aller aus dem Blick zu verlieren.
Hallo und herzlich willkommen zum Mama für Sorge Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mama-Seins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo Inke, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, also ich hätte es wissen müssen, ne? Habe ich schon gesagt, dass es bei dir nicht so ist. Aber es gibt ja so Triggerpunkte, wo man denkt, huch, mache ich da vielleicht doch was falsch? Gebe ich den Kindern das mit, was sie brauchen? Und wie ist es eigentlich bei mir? Und du schreibst ja auch, dass das in deinen Beratungen dir immer wieder begegnet. Was begegnet dir denn da? Welche Fähigkeiten fehlen denn unseren Kindern aktuell?
Also ich habe festgestellt, dass es manche Fähigkeiten gibt, auf die wir selbst im beziehungsorientierten Umgang mit den Kindern nicht so gucken. Wir sind dann doch oft bei Symptomen oder bei, ja, irgendwie sehr an der Oberfläche. Beispielsweise Nutzung von digitalen Medien oder aggressives, wildes Verhalten von Kindern bei Langeweile oder so. Ich habe für mich versucht, darunter zu gucken, wo wir eigentlich hinschauen müssen. Denn ich finde, wir reden zu viel über jetzt Handyverbot und ne, was da alles so ist und gar nicht so sehr darüber, welche Fähigkeiten brauchen Kinder eigentlich, damit wir eben nicht so viel über Stressbelastung, falsche Anwendung von Medien oder anderen potenziellen Suchtmitteln oder so reden müssen. Und ich glaube, dass das wirklich ein Thema ist, womit wir dieses ganze BO-Thema nochmal auf ein neues Level heben können, weil wir noch kindorientierter sein können, wenn wir uns ganz genau nämlich Bedürfnisse nochmal anschauen. Wir haben ja dieses Bindungsbedürfnis endlich seit 20 Jahren immer mehr in Familien reingebracht und auch in Institutionen reingebracht und an vielen Stellen auch noch gar nicht genug. Und trotzdem glaube ich, dass wir das zu sehr in den Fokus nehmen und auf die anderen Bedürfnisse nicht so sehr gucken. Und was da zum Beispiel auch ein Bedürfnis ist, ist ja das nach Orientierung oder auch das nach Lustgewinn. Und da nicht irgendwie auch wieder oberflächlich stecken zu bleiben, ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn Lustgewinn beispielsweise bedeutet ja auch für mich als Erwachsener nicht nur, ich esse sofort die Sahnetorte, auf die ich Bock habe, sondern hey, cool, ich beschäftige mich mal damit, wie man so eine Sahnetorte selber herstellt, was ich dafür brauche, was ich einkaufen muss, wie ich das mache, wenn ich die aus dem Ofen hole, die Teile, und das ist irgendwie, es fällt in sich zusammen, dann rette ich das noch und esse es dann, ist ein ganz anderer Lustgewinn, als wenn ich nur schnell die Torte gegessen habe und nach 2 Minuten fühle ich mich doof, weil ich diese Torte gegessen habe. Ne? Also dieses Langfristige mitzudenken, auch im Umgang mit Kindern, nämlich zum Beispiel, wenn sie Langeweile haben, nicht schnell zu besänftigen, sondern zu gucken, wie kann ich meinem Kind denn selber Bewältigungskraft mitgeben mit so einer Situation, die unangenehme Gefühle mit sich bringt, umzugehen, ohne dass ich das schnell mit irgendwas betäube, dass ich mich schnell kümmere, in eine Überfürsorglichkeit falle, sondern wirklich langfristig dem Kind was mitgebe, wo man auch langfristig einen Lustgewinn beispielsweise draus ziehen kann. Das ist so das, was ich in den Blick genommen habe, weil ich glaube, wenn die Kinder, egal mit welchem unangenehmen Gefühl, ob es eben Stress, Unmut, Angst, Langeweile oder so ist, wenn sie damit einen guten Umgang lernen können, schon in den ersten Lebensjahren, dann sind viele andere Schwierigkeiten nicht mehr so gefährlich, die im Jugendalter oder im Erwachsenenalter kommen. Und ich denke, da müssen wir hingucken, weil das sonst verloren gehen kann, wenn wir jetzt immer weiter auf dieser Schiene gehen. Überfürsorglichkeit ist ja schon eine Weile ein Thema für Eltern.
Du sagst also, es wird den Kindern zu wenig zugemutet.
Das ist so ein bisschen, also so platt kann man es nicht sagen. Ne? Dann könnte ich ja auch sagen, hey, lest doch den Winterhoff nochmal. Genau. Und das ist nicht ganz das Thema, sondern mein Thema ist wirklich die fehlende Kindorientierung. An manchen Stellen wird zu wenig zugemutet, an anderen aber natürlich auch zu viel. Mhm. Denn ich kann manche Entscheidungen den Kindern nicht überlassen. Ich kann mir die Welt auch mal angucken, wie sie für Kinder gestaltet ist. Wo ist die denn überhaupt kindorientiert? Welches Kind würde sich denn aussuchen? Ich muss morgens immer zur gleichen Zeit in der Kita oder in der Schule sein. Welches Kind würde sich aussuchen? Ich muss den ganzen Tag mit anderen Kindern organisiert zusammen sein, nach Regeln. Mhm. Da nochmal hinzugucken, wie ist der Lebensalltag heute überhaupt für Kinder und an welchen Stellen ist der nämlich nicht kindorientiert? Weil eine Kindorientierung wäre ja zum Beispiel auch zu sagen, wir haben einen Nachmittag oder wir haben bestimmte Zeiten, wo Kinder sehr frei entscheiden dürfen, was sie machen und nicht überanimiert sind, wie ich es nenne. Also wo immer klar von Erwachsenen gesagt wird, das ist jetzt der Raum, das ist die Zeit, die ihr habt, das sind die Kinder, die da sind. Das ist nicht kindorientiert, genauso wie es nicht kindorientiert ist, wenn ich an jeder Stelle eben sage, oh, du langweilst dich, dann mache ich was mit dir. Oh, dir geht's schlecht, dann essen wir jetzt ein Eis zusammen oder so. Also es gibt viele Stellen, glaube ich, wo wir Kinder nicht gut im Blick haben und das ist nicht nur die Kinder werden hier verzärtelt oder so.
Das hat mir beim Lesen und Lektorieren deines Buches so gefallen, weil ich manchmal das Gefühl habe, wir machen zu wenig. Wir bieten zu wenig an, wir machen am Wochenende zu wenig Ausflüge, wir haben zu wenig Playdates, wie es jetzt so schön heißt. Aha. Und da dachte ich so, ja, vielleicht braucht es wirklich gar nicht.
Aha. Das also, ist wirklich das, ja, was ich in Familien auch oft sehe, dass das zu viel
ist. Ja, aber das kommt so von außen. Also ich glaube, ich mag da auch niemanden verurteilen, weil ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist um einen rum diese Erwartungshaltung, am Freitagnachmittag müssen wir das, Samstag müssen wir zwei Termine haben, Sonntag müssen wir einen Ausflug machen und so. Und also ich mache sowas auch gern manchmal, aber nicht so oft. Okay. Und es ist ja auch schön, wenn es alle wollen, aber manchmal denke ich mir so, ah, krass, also ich fühle da manchmal einen Druck und ich weiß gar nicht genau, wo der herkommt, weil ich denke, dass wahrscheinlich auch nicht alle, die das so machen, Bock haben, das ganze Wochenende durchzuplanen und jeden Nachmittag. Da wird ja auch drüber gestöhnt dann, es ist so viel. Und das fand ich so schön, sich zu lesen, zu erlauben, okay, vielleicht tut es auch wirklich uns allen gut und auch den Kindern gut, wenn wir das eben nicht machen, wenn wir uns dann nicht diesen Druck machen lassen.
Genau, das ist so ein Punkt, den sehe ich eben in der Beratung auch oft. Und wenn wir dann dahinter gucken, dann steckt da viel drin. Ja, wir sind ja die ganze Woche unter Strom. Alle laufen immer auf 100%, alles ist durchorganisiert. Im Grunde am Abend haben wir auch feste Pläne, was noch laufen soll. Und dann kommt das Wochenende. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe so ein ganz leeres Wochenende mit meinen Kindern. Nee, lieber nicht. Ne? Da habe ich lieber Termine und weiß genau, was passiert. Und das ist das Ding, weil wir als Eltern an vielen Stellen und auch die Kinder das gar nicht gewöhnt sind, weil ja die Wochentage so krass durchstrukturiert sind. Dann ist ein Wochenende, an dem nichts ansteht, irgendwie beängstigend. Und das ist der Punkt, wo ich hin möchte, wirklich zu gucken, wie kann ich auch meinem Kind eine Bewältigungskraft geben für solche Zeiten, wo ich eben nicht dauernd gesagt bekomme, was jetzt ansteht, sondern wo wir einfach mal gucken, wie es uns geht und was so läuft und worauf wir Lust haben. Auch das kann man nicht einfach so, wenn man die ganze Woche was anderes leben muss. Darum geht's, ja.
Und wenn ich jetzt ein Kind habe, das ich... dass sich selber die Zeiten so voll macht, weil sie den Verein und den Sport und also von meiner Seite ist nie Druck in die Richtung ausgegangen, weil ich eigentlich viel mehr Freiraum gewünscht hätte. Und mein Sohn hat sich irgendwie quasi selber beim Fußball angemeldet und das Ringen will er auch unbedingt machen, weil er Freunde sind. Und jetzt sind diese, also das Wochenende geht eh, weil ich das dann versuche freizuhalten, aber sollte ich den dann jetzt ausbremsen?
Es ist natürlich nochmal ein Unterschied, hast du ein extrovertiertes oder ein introvertiertes Kind, ne? Und wenn er jetzt da so sehr extrovertiert unterwegs ist, finde ich toll, das auch zu stärken. Wichtig ist ja immer der Punkt, und da sind wir dann wieder bei dieser Diskussion mit den Handys und so, aus welchem Grund machen die Kinder das? Weil sie da Freude dran haben, weil sie dran wachsen, oder machen sie das, um unangenehme Gefühle zu betäuben, weil sie sonst nichts Besseres mit sich anzufangen wissen. Ne? Das ist so ein bisschen der Blick, wo man hingucken muss. Es ist ja auch überhaupt nicht dramatisch, wenn ich jemanden habe, der den halben Tag am Computer sitzt oder so, wenn das nichts ist, was einen Suchtcharakter entwickeln kann, weil ich das gar nicht mache, um mir irgendwie diese Gefühle wegzunehmen, die ich habe, weil ich keine Freunde habe, weil ich nichts Besseres mit mir anzufangen weiß, weil meine Eltern sich nicht gut um mich kümmern, weil ich mich irgendwie verloren in der Welt fühle oder so. Da muss man natürlich hingucken. Deswegen, also darum geht es gar nicht, jetzt jedem zu sagen, hey, streicht sämtliche Vereine aus euren Kalendern oder so, sondern wirklich so ein bisschen dahinter zu gucken, was liegt da drunter? Ist an irgendeiner Stelle eher so eine Unsicherheit? Sind da unangenehme Gefühle, die wir als Eltern versuchen zu besänftigen? Oder ist da Bewältigungskraft, wo wir auch versuchen, mit den Kindern zu gucken, ja, kriegst du das gut auf irgendwie deine Art hin? Na klar, in den ersten Jahren helfen wir noch, aber irgendwann soll es auch alleine gehen, auf eine gute Art und Weise.
Es ist halt auch so viel Ablenkung da. Ich habe auf Instagram diese Woche gesehen, dass die, wie heißt sie, Generation Z, oder das ist die, dass die jetzt was Neues für sich entdeckt haben, spazieren gehen, ohne Podcast oder irgendwas im Ohr. Und dann filmen sie sich aber dabei. Ja, aber auch Kaffee-Dates und sich zum Kaffee, dass das so wiederentdeckt wird. Und ich finde, da ist ja anscheinend irgendein Bedürfnis dahinter, dass man auch mal wieder, was die vielleicht nicht so gelernt haben im Alltag, ne, zu sagen, ich will mal wieder Ruhe haben. Ich will mal in Ruhe einen Kaffee mit Freunden daheim trinken. Ich will mal wieder spazieren gehen ohne Input oder solche Sachen. Aber da musste ich so lachen. Aber das ist ja so, wir sind ja ständig on und dann ist es schon schwer, auch für uns, auch für mich manchmal, so für mich zu sein und mich selbst zu regulieren und so. Und das in dem Umfeld ist es natürlich auch schwer, das den Kindern gut vorzuleben, finde ich. Also mir fällt es schwer.
Total. Also es ist ja ein allgemein gesellschaftliches Thema. Ne? Auch die Stressbelastung, die Reizüberflutung, alles, was da so da ist. Deswegen glaube ich auch, dass wir jetzt wirklich sehr darauf gucken müssen bei den Kindern, die wir jetzt großziehen, weil wir die ja für eine Welt großziehen, wo die Reizbelastung sicher nicht weniger werden wird und auch die Stressbelastung. Und da brauchen die Handwerkszeug für. Das ist das, was ich glaube. Es ist aber wirklich, ne, ich beobachte das auch bei den Jugendlichen, die ja auch durch Corona geprägt nochmal viel mehr in den Geräten gelandet sind, dass ja in so eine gegenteilige Richtung an manchen Stellen ausschlägt und Handys tatsächlich auch mal zu Hause gelassen werden oder dann gibt's jetzt auch diesen Trend mit der Landline in Amerika. Wir haben wieder ein Festnetztelefon, wo wir nur telefonieren können und nichts anderes machen und dann wirklich auch gezielt telefonieren und uns konzentrieren auf das Sprechen, nicht nebenbei noch irgendwas gucken oder so. Na, also die Menschen spüren das schon. Das glaube ich auch. Und mir war es wichtig, jetzt nochmal hinzugucken, woran liegt es, dass wir das vielleicht als Eltern nicht so im Blick haben, sondern immer nur diesen Gedanken an nur 30 Minuten und es muss aber ein Sport, ein Dings, eine Musikschule und so sein. Ne? Also wirklich nochmal da drunter zu gucken. Was sind denn menschliche Bedürfnisse? Was sind die Lernfelder, die wir haben, um damit gut umzugehen, damit ich eine hohe Wahrscheinlichkeit habe, möglichst resilient mit diesen Themen umzugehen.
Das heißt, Was könnten denn dafür, was sind da für Beispiele noch bei den Bedürfnissen, die drunter liegen können für so diesen Medienkonsum oder die durchgetakteten Vereinsaktivitäten oder so? So, wenn wir jetzt davon ausgehen, es ist nicht ablenken oder negative Gefühle wegschieben, sondern es ist die Befriedigung von Bedürfnissen. Auf welche können Eltern da suchen, die gestärkt werden können?
Also ich glaube, dass viel dahinter steckt, tatsächlich an dem Punkt Orientierung. Mhm. Und ich fasse den auch immer gerne in meinen Beratungen oder Vorträgen mit den Begriffen Ich-Kompetenz und Sozialkompetenz. Mhm. Dass ich nach und nach verstehe, wie ticke ich, was brauche ich, was tut mir gut, wie kann ich auch dafür sorgen, dass ich mich äußern kann dazu, dass ich das bekomme und wie kann ich dann darauf achten, wie das auch mit meinem Umfeld so zusammengeht. Mhm. Und dafür brauche ich nicht einfach nur ein erfülltes Bindungsbedürfnis, sondern eben, klar, diese Orientierung von den Eltern. Da sind wir sehr bei dem Thema nicht zu streng, nicht zu eng, ne, was ich in dem gleichnamigen Buch auch bearbeitet habe. Nur, dass wir noch mal tiefer hingucken, nicht nur auf unser Erziehungsverhalten, sondern wirklich, was für die Kinder auch dahinter steckt. Was lerne ich denn da? Wie wichtig ist denn das, dass ich eine Orientierung bekomme? Und dann gehört eben dazu, zu Sozialkompetenz auch, dass ich nicht in eine Konfliktscheue falle, weil meine Eltern überbehütend immer gleich alles machen, wenn ich Langeweile äußere, dass das da irgendwie gleich übernommen wird. Oder im Gegenteil, wenn ich Langeweile äußere, dass gesagt wird, du, Langeweile ist ja so toll, sieh mal zu, wie du klarkommst. Ne? Sondern, dass ich wirklich lerne, wie komme ich denn da rein? Wie gehe ich denn um mit Langeweile? Das ist ja auch für viele Erwachsene eben so ein Ding. Ne? Da muss ich immer dran denken, ja, wir gehen zum Kinderarzt ins Wartezimmer und ich hoffe, dass mein Kind mit den Bauklötzen spielt, damit ich in mein Handy gucken kann. Ja, das sind ja alles so Themen, die wir kennen. Und da ja das mal auf eine bewusste Ebene zu heben, was steckt denn dahinter wirklich auch an Bedürfnisorientierung für Kinder in langfristiger Sicht, für die Themen, die da alle noch kommen, das ist der Blick, den ich da einnehmen möchte. Und die Eltern kommen zu mir in die Beratung und wir stellen das Thema fest, eben tatsächlich schon an Verhaltensweisen der Kinder. Das sind auch so ein bisschen die übergeordneten Kapitel im Buch. Wenn ich merke, mein Kind ist super ruhelos oder wirkt total abhängig von mir oder es ist auch antriebslos und unzufrieden, es kann eigentlich gar nicht mehr so richtig loslegen. Oder es ist sehr fordernd und unangenehm. Habe ich auch viel in der Beratung, dass Eltern von Kindergartenkindern zu mir sagen, also manchmal ist es mir schon unangenehm, dieses Kind, ne, wie das so mit anderen umgeht, was das von uns erwartet. Und ich habe Angst, wenn das in die Schule kommt, findet es keine Freunde. Also diese Verhaltensweisen, da mal drunter zu gucken, dass das genau diese Themen sind, die da vielleicht fehlen an Ich- und Sozialkompetenz, an Orientierung, die unsere Kinder bekommen, auch rund um Regulation bei Stress, Angst, Krisen, Langeweile eben bei diesen Themen. Dass wir sehen, ja, das ist was und da können wir was dran tun. Das ist gar nicht so ein Hokuspokus, sondern es gibt wirklich Dinge, die man da tun kann, relativ einfach, im Alltag, wo man sich dran gewöhnen kann, um den Kindern da eine bessere Stärkung zu geben.
Ich kenne ja deine Bücher. Du hast sicherlich ein gutes Beispiel für uns.
Wollte ich auch mal fragen.
Genau. Also es, wie gesagt, ne, es klingt am Anfang nach Sachbuch, ne, auch das, was Katharina jetzt einleitend so vorgelesen hat. Aber natürlich ist es kein Sachbuch, sondern es ist wirklich wieder Impulse für den Alltag. Mhm. Und beispielsweise geht es mir drum, wenn ein Kind Langeweile hat, dass nicht der erste Gedanke wirklich ist, oh Gott, das arme Kind, jetzt muss ich übernehmen oder jetzt machen wir schnell Süßigkeiten oder schnell Fernsehen oder irgendwas, ne, was schnell und kurz beruhigt. Und ich lasse es auch nicht alleine damit, sondern ich schaue mal mit meinem Kind, dass als erste Idee etwas kommen kann, was mein Stresssystem auch beruhigen kann. Ja, Langeweile ist ja Stress. Und da zu gucken, kannst du Regulationsübungen machen, die ich natürlich dem Kind nicht so bezeichne, ne, sondern was kann man erstmal machen, bevor wir miteinander überlegen, was holen wir aus dem Spieleschrank oder packen wir jetzt wieder die Knete aus. Kannst du dich beruhigen über kleine Übungen, die mit einfach nur den Händen oder so zu tun haben, oder kannst du eine große Übung machen, bevor wir überlegen, ob wir den Fernseher anschmeißen? Ist bei uns hier Standard, dass wir 20 Mal die Treppe rauf und runter gehen, und zwar jedes Mal auf eine andere Art. Auf dem Po, rückwärts, seitwärts, mit kleinen, großen Schritten, irgendwas, also in eine Bewegung zu kommen. Denn das ist was ich auch als Erwachsener gelernt habe. Wenn ich unangenehme Gefühle habe, sollte ich mir was Gutes suchen, was diese Gefühle wieder abbaut, was mich dabei stärkt, dass ich da rauskomme. Und das kann ganz oft Bewegung sein. Es kann wirklich einfach nur sein, ich stehe auf und fange an aufzuräumen oder so. Und dass man das den Kindern nahe bringt, dass sie dann erstmal aus diesem unangenehmen Gefühl kommen, weil dann der Kopf wieder frei wird, auch zu gucken, fällt mir eine Idee ein, oder habe ich irgendwie plötzlich Lust, einfach mal hier liegen zu bleiben, wenn ich dreimal rückwärts mich vom Stuhl gehängt habe, bleibe ich mal hier liegen und gucke mir mal die Welt aus dieser Perspektive an oder so. Aber in solche Schritte zu gehen und das zu ritualisieren im Familienalltag, als das machen wir zuerst, bevor wir jetzt das machen, was uns schnelles Dopamin gibt. Das war auch so ein bisschen mit der Start für dieses Buch, dieser Gedanke. Dopamin ist ja überall dieses Thema. Jeder hat das auch schon gehört. Schnelles Dopamin ist nicht gut, ist auch ein großes Thema im Bereich Neurodivergenz und so. Und für Erwachsene gibt es schon ganz viele Bücher zum Thema Dopaminfasten. Und da habe ich gedacht, ja, wir müssen aber früher anfangen. Wir müssen die Kinder so begleiten, dass sie gar nicht erst dahin kommen, ständig schnelles Dopamin zu suchen, sondern dass sie für sich Strategien haben, wie kann ich denn damit umgehen, wenn Mama und Papa auch gerade keine Zeit haben, wenn wir mal versuchen, unser Wochenende nicht voll zu tackern mit irgendwelchen Unternehmungen. Das wäre ein Beispiel dafür.
Dass man quasi wie bei der Ernährung schon lernt, wenn man sich gut ernährt, dann muss man nicht fasten, ne?
Genau.
Also, oder Diät halten, sondern man weiß ja, hat einen gesunden Umgang damit, ja.
Genau, na, dann musst du mich auch nicht gucken, jetzt machen wir mal eine Woche handyfrei oder irgendwas. Na, da soll es gar nicht hingehen, sondern dass ich wirklich schon andere Strategien habe. Und wenn ich das Handy in die Hand nehme, dass ich das bewusster tue, so wie wir Erwachsenen das auch tun sollten.
Tun sollten, ja. Ich sehe schon wieder, das ist so ein Feld, wo man gemeinsam mit den Kindern auch lernen kann. Ne, weil wir das ja als Kinder auch nicht gelernt haben. Es ging ja noch gar nicht, ein Handyverhalten zu lernen, als es das noch nicht gab, ja. Also da kann man niemandem Vorwurf machen. Wir sind ja quasi unvorbereitet da reingerutscht.
Ja, es ist einfach ein grundmenschliches Thema, ne? Bei uns, was es ja da schon immer gab, war das Essensthema. Ne? Aus Langeweile essen, ohne drüber nachzudenken, schnell irgendwas reinfuttern oder so, ist eigentlich eine gute Kombi, so die Themen mal so anzugucken, weil es ist einfach, also auch wenn wir die Handys nicht hätten, dann hätten wir was anderes, weil wir einfach auf dieser Ebene gucken müssen. Wie geht's uns denn da? Wie gut können wir kompetent mit unangenehmen Gefühlen umgehen?
Während sie sieht Michelle jetzt gerade beim Denken zu.
Ja, ja. Bei mir ploppt gerade auch viel Eigenes auf, gell? Gerade so das mit dem Dopaminfasten und so. Das ist tatsächlich auch, glaube ich, da bin ich wieder bei der Partnerschaft dann halt auch, gell? Also du musst ja da. Für so einen Umgang wäre es natürlich auch super hilfreich, wenn beide Eltern an einem Strang ziehen, oder? Und wenn da jetzt die beiden Personen so einen ganz unterschiedlichen Zugang zu diesen Dingen haben, wird es ja nochmal extra schwierig.
Das ist so.
Was rätst du denn dann da?
Also erstmal ist natürlich auch bei diesen Gedanken, die in diesem Buch stecken, mit meiner Haltung darunter gut genug reicht. Ja, es geht hier nicht um Perfektion und irgendwie darum, dass du auf jeden Fall ein Kind hast, was sein Handy irgendwann immer nur in die Hand nimmt, wenn es wirklich total drüber gut nachgedacht hat. Und das steckt ja auch da drin, also wie bei jedem Erziehungsthema. Wir haben fast nie Eltern, die genau gleich erziehen. Na, ja. Da jeder bringt ja seine Geschichte mit und man muss sich da so eingrooven und die Großen Konflikte, die haben wir nicht nur bei Eltern, die getrennt sind und das sehr unterschiedlich machen, dass Kinder zwei sehr unterschiedliche Zuhause haben, sondern das ist ja auch zu Hause bei anderen Geschichten so. Und Kinder können das ganz gut aushalten, ne? Wenn da nicht eine Seite ist, die gewaltvoll ist, wo man sagt, hier ist No-Go oder so. Deswegen, klar, das macht es nochmal schwieriger, wenn man sagt, ich habe ein Kind, das echt ein großes Thema damit hat. Es ist ja auch noch unterschiedlich, wie anfällig Kinder da so sind. Und mein Partner hat das Thema eigentlich auch. Ist ja auch nicht unwahrscheinlich, dass man, ne, wenn das da sehr in eine Impulsivität geht, dass das vielleicht auch genetisch bedingt ist, dann macht es das natürlich schwieriger. Und trotzdem ist es was, wo man sagen kann, ja, dann packen wir es mal auf den Tisch und reden mal drüber. Ich kann da auch direkt eine persönliche Geschichte erzählen. Mein Mann ist super diszipliniert, was Essen angeht. Und der hat auch überhaupt gar keine solche Lust auf irgendwie Süßkram oder irgendwas. Ne? Der macht das also super. Bei mir komplett andere Schiene. Dann drei kleine Kinder. Wollte ich natürlich da irgendwie auch Vorbild sein. Mit kleinen Kindern kannst du aber ja noch sagen, ich gehe mal gerade ins Schlafzimmer und isst die Schokolade und ich kriege das nicht mit oder so. Ne? Aber irgendwann geht das nicht mehr. Und da haben wir sehr gut zusammengefunden und haben bestimmte Strategien entwickelt, wie das für die Kinder vorbildhaft sein kann. Und ich habe mich an bestimmten Stellen angepasst und bin heute dankbar dafür, ne, dass ich das konnte. Aber natürlich war das manchmal auch so ein, ja, jetzt muss ich das loslassen. Wir haben keine Nutella mehr im Haus oder so, ja. Solche Schritte, klar, die sind machbar. Manchmal sind die auch nicht machbar. Es gibt auch noch Dinge, die ich nicht losgelassen habe. Und so darf das sein. Aber ich finde, man kann das Thema dann auf den Tisch packen, weil es wirklich total bescheuert ist, vom Kind eine komplett andere Verhaltensweise zu erwarten, als die ich vorlebe. Ne? Also wenn ich selber ein Thema mit Angst habe, ist es schwer, dass mein Kind da nicht auch irgendwie was von übernimmt. Und genauso ist es bei Ernährung oder mache ich Sport oder rauche ich oder so. Ne? Klar. Das muss ich dann auf Erwachsene-Ebene gucken, wie gut ich das da reinkriege.
Hey, ich kenne das schon auch, weil wir es vorhin schon hatten, so zwei Reaktionen auf ein gelangweiltes Kind. Jetzt muss ich was mit ihm machen oder jetzt sitzt das mal von Fernsehen. Da, ne? Das ist tatsächlich, und das würde ich jetzt sagen, bei uns ist es auch gar nicht unbedingt personenabhängig, sondern auch kommt ja auch auf die Ressourcen an, die ich an dem Tag habe. Ne? Schaffe ich es jetzt noch? Aber das auszuhalten ist fast das Schwierigste für alle. Noch, ja. Also würde ich sagen, ja, weil es ist ja trotzdem eine Anstrengung dann von allen Seiten. Also es ist ja auch für mich anstrengend, sowas auszuhalten, wenn ich das nicht gewohnt bin oder das noch nicht gelernt habe, ja. Mein Total. Kind in dieser Langeweile erstmal sein zu lassen.
Genau, und da ist es auch wie bei vielen anderen Themen, es kommt erstmal auf kleine Schritte an. Na, also ich muss jetzt nicht sagen, wir ziehen das ja jetzt mal 3 Stunden durch oder so, ne, sondern wirklich erstmal so in so kleinen Portionen gucken, dass wir neue Rituale und neue Gewohnheiten bilden, wie es beim Joggen auch wäre. Ne, würdest du auch nicht gleich den Marathon laufen. Dass man in diese Richtung so ein bisschen guckt. Und dann natürlich auch nicht in jeder Situation. Also wie du sagst, es geht auch um Ressourcen, es geht gar nicht um Perfektion oder so. Aber die ersten Jahre sind natürlich wichtig. Was aber ja auch bedeutet, ich habe eine große Chance, später davon zu profitieren. Na, wenn ich nämlich weiß, mein Kind kann das ganz gut, das kann ganz gut damit umgehen, dann habe ich vielleicht mit 8 oder 12 Jahren bestimmte Diskussionen weniger, die andere Familien noch haben, weil sie sich vorher nicht darum gekümmert haben. Das ist ja bei allem so, ne? Wenn ich meinem Kind nicht beibringe, weiß ich nicht, mit Messer und Gabel zu essen, dann werde ich mit 14 da vielleicht immer noch Diskussionen drüber führen oder so, ne? Also das sind so Grundlagen, glaube ich, die einfach wichtig sind und die natürlich auch nicht nur in die Elternhäuser gehören, sondern gerade Thema Umgang mit Stress, Angst, Langeweile sind auch Themen, die für mich in Kitas gehören. Na, dass Kinder auch da nicht beschämt werden, weil sie Langeweile haben oder einfach nur ins Aus gestellt werden, weil sie ein Stressempfinden haben, unangenehme Gefühle irgendwie verarbeiten müssen, sondern dass sie Regulation lernen.
Ja, der Kita ist ja schon per se relativ viel Angebot da auch, ne, was man machen kann, denke ich mir immer. Und dann noch verschiedene Betreuer, aber da kann ich jetzt nicht so in den Alltag reingucken, bin ich ja nicht dabei.
Genau.
Aber das stelle ich mir auch schwer vor. Ja.
Das, wobei das auch nochmal so ein Thema ist. Also kann ich aus meinem eigenen Umfeld sagen, es gibt viele Eltern, die können das nicht gut ertragen, wenn in der Kita freie Spielzeit ist. Ja, da müssen doch Angebote her. Da müssen doch Sachen gemacht werden, die Kinder auch mit nach Hause bringen, dass man sieht, was passiert da für mein Geld, was ich bezahle in dieser Kita. Ja, und da wirklich nochmal zu überlegen, was ist auch der Wert von freiem Spielen, von Räumen, die man, die Kinder sich selber erobern können, wo die selber ein bisschen entscheiden können, mit wem, wo, was und so. Ne? Das hat einen großen Wert. Und das heißt nicht, da passiert gerade nichts. Sondern natürlich müssen die ErzieherInnen aufmerksam sein und gucken, wo müssen wir reingehen, wo müssen wir begleiten. Die sind halt erst 3 oder 4, ne, und können miteinander nicht alles so aushandeln. Okay. Aber da solche Freiräume zu geben, ist beispielsweise total wertvoll. Ich darf nur nicht, wenn ein Kind dann austickt, sagen, so und jetzt setzt du dich mal 10 Minuten auf die Bank und hältst den Mund. Ne? Das ist ja keine Regulation.
Bei uns haben sie mal eine Woche lang alles Spielzeug weg. Und ich glaube, es war für die Eltern am schwierigsten auszuhalten als für alle anderen.
Ja.
Weil das so ungewohnt war und man dachte, was machen die denn jetzt stundenlang? Aber die Kinder fanden es mega.
Mhm. Und ja, das ist ja wie so Projekte, wo Kinder ihre Handys mal eine Woche nicht haben oder so, ne? Wo dann am Anfang sich das keiner vorstellen kann und sie dann nachher sagen, ja, war trotzdem echt ganz cool so. Mhm.
Also ich habe es ja, glaube ich, schon mal im Podcast gesagt und ich wiederhole es gern wieder. Für mein Empfinden dürften die Kinder gern viel weniger Basteleien mit nach Hause bringen, wenn es da dafür dann einen achtsamen Raum dort gibt, wo zugewandt begleitet wird und tatsächlich weniger solche Zeiten. So, jetzt ist Bastelstunde und ihr müsst euch alle hinsetzen und ihr müsst jetzt alle dieses Geschenk für die Mama basteln. Ich sage, bastelt mir nix. Habt eine feine Zeit, spielt, entdeckt, keine Ahnung, habt Stationen, wo die Kinder hin können, wenn sie Lust drauf haben, mehr so selbst entdecken. Ich hätte die 2 vollen Ordner und die Riesenmappe voller Basteln, ich hätte sie nicht gebraucht. Also es ist nett, bitte nicht, jetzt werden Pädagoginnen zuhören und sagen, so, boah, wir geben uns da so viel Mühe, waren auch ein paar ganz tolle dabei, aber ein paar weniger hätten es auch getan. Also jetzt ist aber nur mein Empfinden, so braucht's eigentlich nicht. Und wenn dann der Sohnemann nach Hause kommt und so wieder basteln müssen und ich wollte aber echt viel lieber was bauen oder so, denke ich mir halt dann auch, kann ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein.
Genau, und das ist so ein bisschen, ja, der Gedanke am Start des Buches, wirklich dieser gesellschaftliche Blick auch nochmal, wo sind wir echt kindorientiert und wo, das geht gar nicht eben drum, na, dass die Kinder ihre Wünsche alle erfüllt bekommen. Darum geht's ja gar nicht, ne? Sondern eben wirklich um die Bedürfnisorientierung. Und diese starren Kästen, die wir an vielen Stellen eben haben, die sind nicht besonders kindorientiert. Die dienen auch nicht dazu, die Kinder darauf vorzubereiten, wie das Arbeitsleben später mal wird. Ne? Sondern wirklich mal dahin zu gucken, was sind denn Bedürfnisse und wie kann ich die erfüllen und wo wird da reingegrätscht? Was, ne? Steht dem irgendwie entgegen. Das ist, glaube ich, das worum es mir so geht.
Verändert sich ja auch, oder?
Ja, also, genau. Ja auch,
wir haben ja auch jetzt nicht mehr unbedingt überall die 9-to-5 und im starren Büro sitzen, sondern es wird ja auch alles ein bisschen flexibler, oder?
Ist genau der Punkt eigentlich, wo wir dann dabei sind, ne? Wenn ich nicht mehr um 17 Uhr Feierabend habe, weil ich auch um 20 Uhr noch auf mein Handy gucken muss, ob der Chef oder die Kollegin irgendwas möchte. Natürlich ist dann gut, wenn ich Bewältigungskraft habe für Stress oder für Reize und auch mal sagen kann, nee, ich lese das jetzt nicht mehr oder ich lese das und versuche dann mir trotzdem keine Gedanken drüber zu machen oder so, ne? Also ich glaube, das sind eben wirklich Eigenschaften, die sinnvoll sind, wenn wir die Entwicklung weiterdenken, die unsere Gesellschaft gerade so macht.
Ja, auf jeden Fall.
Ich denke mir auch, dass ja unsere Strukturen andere sind. Also wir haben gestern, hat unser Sohn mit Erstaunen festgestellt, dass es bei uns keinen Hort gab und kein Mittagessen in der Schule, dass das alles noch ganz anders war. Und ich habe halt erklärt, weil er mich gefragt hat, wie war es bei dir im Hort? Sag ich, gab es nicht. Es gab keinen Hort. So, aber dass manchmal gefragt wird, was macht er, hat er für ein Hobby? Und bei einem Sohn, ich dann einfach sage, es reicht ihm. Die lange Zeit in Schule und Hort, wo er ja auch Kontakt zu seinen Freunden hat und dann einfach mal Pause will. Und sage ich immer, wie ist es denn, wenn du nach 7-8 Stunden von der Arbeit kommst? Willst du dann noch jeden Tag irgendein Hobby machen oder willst du vielleicht einfach mal dich hinlegen, Buch lesen, in die Luft schauen, drüber nachdenken, wie der Tag war, so, dass sich ja viel geändert hat und wir versuchen irgendwie, habe ich manchmal das Gefühl, alles zusammenzupacken, was früher war und jetzt war und daraus irgendwas zu machen und dann hat ja keiner mehr Zeit, drüber nachzudenken, was er eigentlich will, weil es so voll ist.
Ja, genau, das war tatsächlich was ich auch durch Corona nochmal so mitbekommen habe, weil dann war das ja alles weg und da haben tatsächlich, klar, es gab wirklich viel Stress und Leid und so, aber es gab auch positive Entwicklungen, weil Familien gesagt haben, wir fangen gar nicht wieder an mit der Musikschule oder plötzlich haben die Kinder auch mal in Ruhezeit miteinander zu spielen. Da gehören auch Streitigkeiten zwischen den Geschwistern dazu. Aber da ist richtig was sich entwickeln kann, so, weil einfach die Zeit da ist und nicht alle schon müde sind, bis die mal Zeit haben, zusammen zu spielen oder so. Also das, finde ich, ist auch ein wichtiger Gedanke. Und ich sehe das in den Beratungen auch immer mal wieder, je nach Familienkonstellation, dass wir irgendwann diesen Blick entwickeln, der 3- oder 4-Jährige braucht jetzt noch keinen Verein. Sondern das reicht, was da so ist. Das sind auch genügend soziale Angebote. Dann lass den erstmal in der Schule ankommen und guck dann mal 2. Klasse oder so, ne, wo die Interessen so hingehen. Da hat man nichts versäumt, wenn man das so macht. Ne, es ist klar, es ist unterschiedlich, ne, wie du sagst von deinem Sohn, Michelle, dass der möglichst viel haben will. Ich hatte auch so ein Kind, wenn wir nach 3 Terminen irgendwie nach Hause kamen, gesagt hat, was machen wir denn jetzt? Ne, wann kommt der nächste so? Ne, klar kann das so sein und trotzdem kann man auch da dann sagen so, meinetwegen noch Spielplatz, aber ich lege jetzt mal die Füße hoch oder so. Ne, aber sich davon frei zu machen, wie du sagst, Katharina, wie die anderen alle das machen und wirklich zu gucken, was passt denn zu uns und was braucht mein Kind auch gerade und da vielleicht auch manchmal den Mut zu haben, zu sagen, ich schwimme.
Ja.
Weiter geht's.
Nee, ich habe auch versucht, das teilweise wirklich auch zu bremsen ein bisschen, weil ich gedacht habe, eigentlich genau dieser Gedanke, es muss ja nicht so viel sein, oder? Und eine Sache am Nachmittag muss dann auch wirklich reichen und da bin ich eigentlich auch noch dahinter, aber teilweise einfach kommt mir da so viel Energie entgegen und wie gesagt, die quasi selber angemeldet, von wegen, ich will jetzt Fußball gehen, ich stapfe da hin und mach das, der Freund hat mir gesagt, das ist heute Nachmittag, wir gehen da jetzt hin. Okay, ich dachte, wir warten noch ein bisschen mit diesem ganzen Vereinszeugs. Nö. Mama, meldest du mich da an? Ja, okay, dann gucken wir uns das halt an. Und jetzt bin ich, und ich glaube eher, dass ich manchmal in die andere Richtung gehen muss. Ich muss eher, glaube ich, da ein bisschen schauen, dass da eben diese Freiräume entstehen und weil er sich selber, glaube ich, sonst zu viel aufhalsen würde. Also dieses, ja, aber es läuft auf selbe hinaus. So lernen, ein gutes Mittelmaß zu haben und auch auf sich selber zu schauen. Also so diese Wünsche oder diese Bedürfnisse auch nach eben Lustgewinn und Freunde treffen, soziale Bedürfnisse und so, das erfüllen und gleichzeitig zu spüren, okay, für heute ist genug. So, wir arbeiten ja hier immer mit dem Bild von dem vollen Glas, als das ihm sehr hilft und dann auch mal sagen zu können, so, okay, heute ist das Glas zu voll, heute machen wir nichts mehr, heute schauen wir, wie wir da lieber ein bisschen was ausschütten können, Entspannung und Fürsorge und solche Sachen. Und so in die Richtung. Genau. Ja, mit Blick auf die Uhr muss ich an der Stelle jetzt auch abmoderieren. Aber ich glaube, es haben echt viele heute einen guten Blick mitbekommen können, dass man uns ein bisschen, also dass es wirklich, wirklich toll ist, dass wir so einen guten Blick inzwischen aufs Bindungsbedürfnis haben und auf die Fürsorglichkeit. Ich glaube, da hat sich wahnsinnig viel getan. Das können wir an unseren Büchern sehen, das können wir an den Menschen in der Beratung sehen. Und jetzt, wo wir es geschafft haben, das in den Fokus zu nehmen, können wir unseren Blick erweitern und sagen, so was hat der Bedürfnisstrauß noch zu bieten und wo müssen wir noch gut hinschauen, dass wir am Schluss eine Ausgewogenheit hinbekommen können, oder?
Genau.
Vielen Dank dafür, Inke. Wir dürfen ein Exemplar von deinem Buch Zu viel des Guten, zu wenig fürs Leben verlosen. Und würden uns wünschen, dass ihr uns vielleicht mal schreibt, was eure Strategien sind, um Langeweile auszuhalten. Vielleicht können wir da ein paar sammeln und auch auf Instagram teilen oder was ihr euch schon so überlegt habt, wie ihr mit der Situation umgeht oder ob ihr heute was mitgenommen habt von Inke, was ihr mal ausprobieren wollt, dürft ihr uns auch gern schreiben. Und dann verlosen wir ein Exemplar von Zu viel des Guten, zu wenig fürs Leben von Inke Hummel. Ganz herzlichen Dank und wir freuen uns, wenn ihr in 7 Tagen wieder zuhört, uns vielleicht ein Like da lasst oder ein Abo auf Spotify oder wo ihr uns hört und ihr dann nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank, Inke.
Gerne.
Ich würde noch gern nachschieben, folgt Inke gern auch auf Instagram, da kommen super viele Impulse immer, die auch dann sicher jetzt zu dem Buch wieder thematisch passen und das ist sehr bereichernd.
Wir verlinken es in der Show Note.
Genau.
Bis dann. Ciao.